Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, ich geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gereckert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Hello, everybody.
Grüß dich, Olli. Moin, mein Lieber.
Moin, 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 mein Lieber.
Wie geil ist das? Wir haben Kalenderwoche.
Es ist die norddeutsche Sendung hier.
Kalenderwoche 29. Heute ist der 17. Juli. Julo. Vielen Dank übrigens für alle Leute, die mich darauf hinweisen, dass ich Juni und Julo immer falsch sage. Ach.
Ja, endlich sagt es dir mal einer. Ich sitze die ganze Zeit hier und denke, wann merkt das?
Wann merkt das eigentlich mal? Also, wir haben jetzt Juli und wir kommen aus dem Juni. Also, heute ist Mittwoch, es ist Boomer Cringe und wir haben die vorletzte Ausgabe. Man merkt es so ein bisschen an unserem leicht aufgekratzten Dasein.
Es geht in Urlaub, Jan.
Wir haben noch eine Sendung vor uns am Sonntag und dann ist Feierabend. Und wir haben immer noch nicht. Ich habe noch so viel, wir müssen noch abarbeiten.
Wir sind teilweise tatsächlich auch ein bisschen euphorisch, dass wir jetzt bald in die Sommerpause gehen, weil man muss sagen, wir haben wirklich viel gequatscht. Wir waren viel unterwegs. Wir machen den ESC. Wir waren in Österreich zusammen. Wir haben Nummer 1 Album gemacht.
Wir sind auf Tour.
Wir haben dich supported auf deinem ganzen Hallo Spencer Weg. Wir haben alles wirklich, wir sind diesen ganzen langen Weg jetzt wieder zusammengegangen. Jetzt wird's kurz Zeit in die Sommerpause und dann mit geballter Energie zurück. Ich glaube, dieses Jahr mache ich keinen Imagewechsel, Jan. Das erste Mal in der Geschichte vom Fest und Flug.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, nach 2-3 Wochen in den Ferien wirst du nervös werden und wirst denken, verdammt, wie komme ich jetzt zurück Anfang September? Wie werde ich sein? Und dann wirst du dir auf den letzten Metern noch was ausdenken, was die Leute wirklich flashen wird.
Ja, French Nails zum Beispiel.
Was wir noch gar nicht nachbereitet haben, ist unser Weihnachtszirkus. Natürlich ist diese fantastische Spendensumme über 2 Millionen Euro ausgeschüttet worden und an die 4 von uns ausgewählten Spendenzwecke überwiesen worden. Das ist alles schon angekommen. Vielleicht machen wir nach den Ferien mal so ein kleines Recap in Vorbereitung auf den nächsten Weihnachtszirkus, was mit dem Geld passiert ist. Also liebe Grüße nach Köthen, nach Südbrandenburg, nach Berlin zu Hate Aid und nach Weimar zur Gedenkstätte Buchenwald. Ich hab noch ein paar Sachen. Wir müssen noch, wie immer, von den Ferien Sachen abarbeiten. Wir kicken das so ein bisschen vor uns her, weil wir uns ein bisschen davor scheuen, das zu bearbeiten. Aber ich würde jetzt mal ganz kurz in den reingehen, in den Spiegel TV Bushido-Clip, den du mir kürzlich mal zugeschickt hast. und zwar haben wir was ganz Schreckliches rausgefunden.
Ganz liebe Grüße an Kevin, der hat mir das nämlich geschickt.
Ich gehe mal ganz kurz rein.
Chi-Chi, berühmt berüchtigt als Bushido. Gefeiert im Kreise seiner Fans. Aufgewachsen ist der 30-Jährige bei Mutti in Berlin-Tempelhof, weit weg vom Ghetto. Musikalisch scheint seine Heimat aber eher im norwegischen Tannenwald als im deutschen Großstadtdschungel zu liegen. Jessheim bei Oslo, Heimat der Metalband Dimmu Borgir. Die Rocker werfen Bushido vor, den Begriff Gangster-Rapper sehr eigen interpretiert zu haben und ihre Musik zu stehlen. Es geht unter anderem um diesen Song.
Schweinerei.
Oh, das gibt's doch gar nicht.
Ist eine absolute Schweinerei.
Ist ja eins zu eins geklaut.
1:1 von einem seiner größten Hits geklaut. Und nicht nur das, es gibt noch einige andere Songs. Ihr könnt das alles auf YouTube noch mal angucken. Da gibt es nämlich diesen Spiegel-TV-Bericht, der davon handelt.
Dankeschön, Spiegel-TV, dafür, wirklich.
Ja, wirklich, Spiegel-TV, stabil. Weniger Penny-Reportagen haben wir jetzt alle, wieder mehr so in diese Richtung. Finde ich wirklich gut. Und Bushido ist inzwischen natürlich nicht mehr 30, sondern er ist 65 Jahre alt. Es ist ein sehr alter Bericht, muss man sagen. Und tatsächlich kann ich mich da schemenhaft dran erinnern, dass es damals einen großen Skandal da gab, der von vielen Medien aufgegriffen wurde, dass die Samples bzw. die musikalischen Keyboard-Melodien alle geklaut wurden von Dimmu Borgir. Das ist eine Metal-Band, bzw. sie starteten als Black-Metal-Band. Und da würde ich dich bitten, jetzt einfach direkt mal den Metal am Mittwoch-Trailer abzufeuern.
Oh Gott, warte.
Schaffst du das, Jan?
Ja.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Wir sind bei Metal am Mittwoch, der kultigen Metal-Rubrik von Olli Schulz, bei der ich auch mal dabei bin und sachkundig und fachkundig immer zwischendrin mache. Und wir haben eine riesen Fangemeinde in der Metal-Community.
Hallo Leute, hier ist der Peavy von Rage und ihr hört was ganz Feines, nämlich Metal am Mittwoch mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Wer ist denn da und wer ist das hier?
Oi, hello Jan, hello Olli, Max Cavalera hier in Arizona.
Yeah.
Big shout out to you, big shout out to Rock On, Stay Heavy and to Metal
und
on Mittwoch.
So, viel Spaß.
Metal on Wednesday. Stay Metal. I love that
und
idea.
Rock On,
I
mean, Leute.
I have roots, bloody roots.
Hi, this is Jeff
for you right now.
You're listening.
Let's go.
Metal
yes.
am Mittwoch. Jan yeah, Böhmermann and Olli Schulz.
Ach so, das war ein bisschen viel auf einmal.
Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal.
Die Metal-Community stützt uns auf jeden Fall. So, jetzt bin ich mal gespannt.
Es geht heute ein bisschen weiter mit dem Black-Metal-Special.
Endlich. Jan.
Die Dimmu Borgir ist eine Band aus Norwegen, die, glaube ich, in den 80ern schon angefangen hat mit richtig klassischem Black-Metal. Aber viele Black-Metal-Bands aus dieser Zeit haben sich irgendwann aus dieser Szene verabschiedet. Und das hat auch seine Gründe. Viele Nazi-Geschichten dabei gewesen. Man kennt immer noch die, also ihr könnt den Film natürlich immer noch sehen, Lords of Chaos, wo die ganze Geschichte von Mayhem und Burzum erzählt wird, beziehungsweise ein Teil dieser Geschichte. Bands, die mit faschistoiden, nihilistischen und auch aggressiven Verhalten, vor allem in Kirchen abgebrannt haben, ähnliches. Scheiße passiert und es gab genug schlaue Leute, die sich davon irgendwann entfernt haben. Auch die schwedische Band Tiamat zum Beispiel fällt mir da ein, die am Anfang ihrer Karriere Triblinka hießen, wie das Vernichtungslager.
Oh,
und der
Gott,
Sänger dann
Alter.
Irgendwann mit 17 oder 18 allerdings gegründet, auch ein langes Interview gegeben hat und sich dann gemeint hat, das war eine der dümmsten Ideen, die wir hatten, uns so zu nennen. Tiamat hießen sie dann später und haben dann auch, genau übrigens wie Dimmu Borgir aus Norwegen, Symphonic Metal gemacht, beziehungsweise melodischen Black Metal. Und die Dimmu Borgir sind eine Zeit lang richtig groß gewesen. Witzig ist an diesem Bericht, dass da halt eigentlich ziemliche normale Typen in so einem Raum sitzen und sich das alles anhören von Bushido und alle mit dem Kopf schütteln in diesem Bericht und wirklich im Strahl kotzen und dann auch irgendwie fragen, warum so ein Typ mit so einer Musik, das ist auch echt schlechte Musik. Und dann sagt der eine noch, für mich ist das kein Musiker, für mich ist das einfach nur ein Dieb und ähnliches, das geklaut haben. Ich wollte noch ein bisschen was zum Black Metal erzählen. Man weiß es nicht genau, wer hat Black Metal eigentlich erfunden. Die Fans, die Puristen streiten
sich
drüber.
Oder?
Jack Black war es natürlich. Jack Black, geiler Typ. Aber Possessed aus den USA gelten als Wegbereiter. Aber der wirkliche Wegbereiter war für viele Die Hard Fans eine Band aus der Schweiz. Und diese Band hieß Hellhammer. Hellhammer, eigentlich nur zwei Demos rausgebracht, gelten als somit die Wegbereiter. Viele haben aber auch gesagt, das ist Extreme Metal. Man konnte es nicht so richtig einordnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es damals einfach nur krass. Die Demos klangen wirklich wie aus der Hölle. Inzwischen gibt es die auch bei Spotify zu hören, düstere, nihilistische Texte gewesen, haben sich dann irgendwann umbenannt in den Namen Celtic Frost und haben dann irgendwie doch deutlich andere, progressivere und gute Musik gemacht. Celtic Frost, geile Band. Gibt es die eigentlich noch, frage ich mich gerade. Weiß ich zum Beispiel nicht. Dimmu Borgir jedenfalls haben sich auch verabschiedet aus der Black-Metal-Welt, die damals Anfang der 80er Jahre angefangen hat und haben dann immer melodischere Sachen gemacht. Ich fand die immer ganz gut, hab die jetzt nicht richtig häufig gehört, würde trotzdem aber auch um diese Band, die so darunter zu leiden hatte, dass Bushido sich so viel Kohle reingesteckt hat.
Dieses Schwein, ganz ehrlich.
Puritania, den Song, der auch am meisten, glaube ich, gehört wird, immer noch auf Spotify, sehe ich gerne, aber auch wirklich gut, den würde ich gerne auf die Liste packen und dann würde ich natürlich euch gerne mit dem Beginn dieser Black-Metal-Welt einfach ein bisschen vertraut machen. Das alles kommt natürlich auf die Metal am Mittwoch-Liste. Messiah von Hellhammer ist so auch der große Hit, den packe ich auf die Liste. Hellhammer, wirklich eine faszinierende Geschichte, weil man weiß es nicht genau, wieso kommen eigentlich zwei Schweizer, das waren so zwei Köpfe in dieser Band, wieso kommen die auf die Idee, Black Metal zu machen und haben die das vorher von anderen? Also das ist wirklich alles nicht so ganz greifbar. Bathory, Venom, Hellhammer, das sind so drei Bands, die so als Mitbegründer dieser Death Metal, Black Metal Bewegung kommen und genau, wie hieß der noch? Tom G. Warrior war der Sänger von Hellhammer und den müsste man wahrscheinlich jetzt mal interviewen und fragen, was eigentlich, wo er eigentlich das damals her hatte, wie das alles entstanden ist, ob er wirklich der Wegbereiter war, ob er sich auch von anderen Sachen hat inspirieren lassen, ob da einfach damals so ein Mikrokosmos war, der sich irgendwie selber gegenseitig befruchtet hat mit Ideen oder sonst was und Hellhammer, ich glaube, haben dann irgendwann nochmal, haben die nochmal eine Tour gemacht oder gespielt?
Ich weiß es gar nicht. Jetzt, wo du mich so fragst, weiß ich es gar nicht.
Du weißt auch, ich glaube, die sind ziemlich resolut geblieben und haben dann wirklich Hellhammer einfach nach diesen beiden Demos in Celtic Frost umbenannt.
Schade.
Da werden jetzt ein paar bestimmt mit dem Kopf schütteln und sagen, Olli, nee, das ist hier noch so und so gewesen oder ähnliches. Das waren, sind auf alle Fälle so die, ich wollte erstmal so ein bisschen die, bevor wir jetzt nach der Sommerpause die große Black-Metal-Welt nochmal ein bisschen weiter aufmachen.
Hoffentlich.
Wollte ich immer noch mal,
hoffentlich.
Wollte ich euch so ein bisschen da in diese Welt hineinführen. Die erste Celtic Frost-Platte, Morbid Tales, die ist auch noch so ein bisschen in diesem Bereich, glaube ich. Aber danach
Tale im Sinne von Schwanz oder Geschichten? Also
Morbid Tales, nee, das ist
Morbide
Geschichten. Tales.
Also nicht der Schwanz, sondern die Geschichte. Ah, okay.
Ja, genau. Und das sind alles so Sachen, die habe ich wenig gehört. Am Anfang habe ich es auch vor allem gehört, weil ich das alles ganz spannend fand, weil das so, weil man auch ein bisschen schocken wollte. Weil ich es auch immer geil fand, ein Shirt zu tragen von einer Band, wo du den Schriftzug nicht erkennen konntest, wo du einfach nicht wusstest, welche Band, wie das eigentlich geschrieben wird oder was es heißt, weil es so kryptisch und so, also diese ganzen verschiedenen Schriftzüge ja wirklich kaum zu entziffern sind. Sehr misanthropische Texte. Sehr, wirklich interessant. Und man muss wirklich, wenn man sowas noch nicht gehört hat, so ein bisschen bei Hellhammer da darauf achten. Das ist halt einfach Demos, die wurden im Übungsraum 1984 oder 83 aufgenommen und klingen auch dementsprechend. Aber das alles ist wirklich die Keimzelle einer Szene, die sehr, sehr groß wurde, wo Bands wie Entombed und auch viele andere so angefangen haben zu entstehen. Entombed, glaube ich, ist 91, Left Hand Path, auch eine Platte, die wirklich ganz groß eingeschlagen ist bei mir. Und dann gibt es natürlich da so viele verschiedene kleine Absplitterungen in Extreme Metal, Black Metal, Death Metal, Progressive Metal. So eine Band wie Death, Chuck Schaldina, hat später das ganze Game nochmal, finde ich, auf eine technische Art und Weise völlig weiterentwickelt. Das alles ist alles sehr nerdig. Vielleicht müssen wir da wirklich auch nochmal einen 10-teiligen Podcast, einen Podcast
vielleicht machen. Vielleicht laden wir mal Harald Lesch dazu ein oder irgendjemanden von der Uni, der das noch ein bisschen mit wissenschaftlichen Fakten unterfüttert, damit wir noch sattelfester sind. Und die Metal-Welt hier nicht mit irgendwelchen Halbwissen.
Genau. Ich wollte auch gerade sagen, diese ersten Jahre des Black Metal und diese Begründung, die sind mir nur so halb bekannt. Aber wir müssen natürlich, wenn wir Black Metal so ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen, müssen wir da anfangen. Deswegen hört euch mal Hellhammer an, hört euch die ersten, einfach die besten. Ich glaube, es gibt 2008 oder so, hat der Tom G. Warrior das nochmal überarbeiten lassen. Mhm. Und es klingt aber trotzdem meiner Meinung nach nicht deutlich besser als die Original-Demos. Und das kann man sich alles anhören. Natürlich bei unserem Lieblingsriesen, bei dem Streaming-Sender Nummer 1, der vor allem auch für Metal steht. Es ist Spotify, wo ihr das alles hören
das
könnt.
Das M in Spotify steht für Metal. Und das war
Nee. So. Jetzt müssen wir zurückkommen zu Bushido nämlich. So. Was ich mich einfach frage, hat Bushido sich jemals dazu geäußert? Weil ich weiß, dass da eine Geldsumme geflossen ist, damit die Norweger die Fresse halten. So hat er das wahrscheinlich
gedacht. Ich weiß nicht, könnte nicht Arafat dazu mal auspacken? An dieser Stelle, liebe Grüße.
Ey. Lieber Arafat, du machst doch gerade so eine Aufarbeitung. Obwohl, war Arafat damals schon der Manager? Als
Der wird das doch sicherlich wissen, der wird da auch
die Oder Atlas war Arafat so ein großer Black-Metal-Fan, dass er gesagt hat, lass die Finger davon, wir machen jetzt eigene Mucke. Vielleicht war Arafat das, der Bushido vom Black-Metal-Clown
Das kann gut sein. Aber da wird Arafat doch sicherlich mehr wissen. Also ich glaube, Bushido, er hat viel zu tun mit den Kindern und mit den verschiedenen Wohnorten und den ganzen Reisen und ist alles High-Maintenance, was der macht. Ich finde das krass, wie er sich das gibt. Und so, er ist nicht zu beneiden, muss man wirklich sagen, in der Draufsicht von außen. Deswegen wollen wir nicht so hart sein im Urteil. Es kann jedem mal passieren, Hooklines und ganze Songs zu klauen von anderen Bands und damit dann Geld zu machen.
Es ist aber so absurd bei Bushido. Ich habe neulich so ein Ding gesehen, wo er sich aufregt über Bones MC. Man kann ja über die Straßenbande, 187 Straßenbande sagen, was man will. Aber Bones MC lebt ja wohl dieses Ding, säuft immer noch jeden Tag 5 Liter Lean.
Cool.
Und richtig cooler Typ, lebt immer noch wie ein 19-Jähriger und die Fans lieben sein Insta-Game. Weil da wird immer noch Lean. Ich weiß immer noch nicht, was Lean ist. Da kann man, Lean muss, was ist das?
Das ist ein Hustensaft, glaube ich. Flüssiges Crack ist es, glaube ich.
Das wird immer noch in eine Sprite und dann wird irgendwie der Filter irgendwie die Farbe und dann kommt das so in Zeitlupe. Da kann das auch wirklich gut. Dann dreht er das Handy so einmal rum, cool. Dass das so richtig cool aussieht, sodass die 15-Jährigen denken, oh geil, Lean muss ich auch mal nehmen und ich eine gepflegte Drogenabhängigkeit im frühen Alter zulegen können, weil ihr großer Held das auch nimmt. Aber eine Sache muss man sagen, er fährt immer noch mit der Bahn, was daran liegt, dass er keinen Führerschein hat. Und das Das ist so geil. Bones MC verkauft seine Street Credibility darüber, dass er noch Bahn fährt, aber eigentlich nur, weil er keinen Führerschein hat. Und alle so, ey, du bist noch Street geblieben, der fährt immer noch Bahn. Ja, er hat aber auch gar keine andere Möglichkeit.
Aber hat er denn nicht niemanden, wir haben noch gefahren, Hafti hat auch nicht.
Der hat 10 Autos und hat natürlich immer irgendwelche Nacken, die ihn durch die Gegend fahren, damit er Insta-Story auf dem Beifahrersitz machen kann. Nichtsdestotrotz muss man ja eine Sache sagen, weil die große Sympathie, ich habe dieses Interview von Jizzes gesehen, der hat jetzt irgendwie das Interview gegeben. Ich weiß, alles grenzwertige Typen, aber auch eine Sympathie habe ich dafür, dass das nun mal doch auch Assis sind, die diesen einzigen Weg, man hätte vielleicht weniger Frauen schlagen dürfen, können und bedrohen können vielleicht mal gar nicht machen, dann wäre man nicht vor Gericht gelandet, vielleicht hätte man auch, da gab es genug Geschichten, genug Gewaltsachen, wo man sagen kann, richtig uncool gelaufen, und dann gibt es trotzdem in meinem Herzen so eine Klappe, wo ich so denke, so, ey Jungs, ihr hattet auch keine andere Möglichkeit, hättet ihr es nur aus Rappen belassen und hättet ihr das Image einfach nur gespielt, weil ich glaube nicht, dann wäre es vielleicht noch, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das gehört natürlich dazu, dass dann auch so Leute, Free Ghazi und sowas, also nicht Gaza, sondern, also Ghazi ist glaube ich der Spitzname von Jizzes da, sagen, nichtsdestotrotz würde ich gerne wissen, also hat Bushido sich darüber aufgeregt, dass dies scheiße ist, was die machen, sitzt aber in Dubai, kann sich in Berlin nirgendwo mehr blicken lassen und sagt dann, das ist nicht mehr richtig Street, alles ziemlich absurd, auch eine Welt, die wir
lass uns mal kurz, nicht wir müssen, richtig wir müssen durchleuchten werden. Kurz für meine Zwangsneurose, einmal kurz zumachen.
Metal Mittwoch mit Young Lolli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Dieser Podcast startet mit einem, weil mehr braucht's einfach nicht für eine richtig gute Zeit. Wieselburger wünscht gute Unterhaltung.
Eins noch bitte.
Was, Papa? Da hat sie dir wirklich ihre Nummer gegeben? Gibt's ja nicht. Respekt.
Ja, ja, da war das. How I met die Mama.
Wahnsinn. Darauf stoßen wir an, Papa.
Prost.
Miteinander. Bunte Gamma.
Miteinander lustig sind wir.
Habt ihr auch legendäre Buntigammer-Geschichten auf Lager? Dann erzählt es uns gleich auf buntigammer.at/miteinander. Unter allen eingereichten Geschichten verlosen wir bierige Preise.
Hey, ich frage mich, ob das Instagram von Bushido angepasst ist an die Bedrohungslage. Also, dass er immer, wenn er irgendwo in Deutschland ist und das dann bei Instagram über den Account von ihm oder seiner Frau verbreitet wird, dass es so ein bisschen zeitversetzt macht, dass man nicht genau weiß, wo er gerade ist. Und ob er immer noch, wenn er nach Deutschland zurückkommt, die alten Kumpels vom Landeskriminalamt, von den Bullen, von der Personenschutztruppe dabei hat. Oder ob die irgendwann gesagt haben, so, Herr Fercici, Sie wohnen jetzt in Dubai. Hiermit endet unser Dienst für Sie. Auf Wiedersehen. Sie sind jetzt alleine unterwegs. Das frage ich mich, ob die das, oder ob das einfach dann anruft und sagt, ich bin weiter gefährdet, ich möchte weiterhin hier Schutz bekommen.
Ich glaube, der kriegt keinen Schutz mehr. Ich glaube, deswegen hat er sich ja da jetzt irgendwo im Ruhrpott so eine neue Gangsterfamilie gesucht, die ihn jetzt irgendwie beschützen.
Cool.
Das hört ja nicht auf. Ich habe dafür gehört, dass Capital Bra, dem wurde irgendwie das Auto vor seiner Haustür angezündet. Der hat jetzt richtige Probleme.
Den habe ich letztens bei irgendeiner Show mit Elton gesehen, wo ich das gar nicht glauben konnte, dass Capital Bra irgendwie im ersten deutschen Fernsehen sitzt in irgendeiner Quizshow.
Das Problem ist, wenn die alle merken, dass diese Welt, in der sie da rumgepokert haben, in dieser harten Gangsterwelt, wo wirklich auch Leute leben, die halt wirklich gewaltbereit sind und auch wirklich Verbrecher leben, sage ich jetzt einfach mal ganz stumpf, wenn die dann merken, ja, jetzt will ich da mal raus, dann gehen sie alle in Mainstream, dann gehen sie alle zu RTL, dann sitzen sie mit Elton irgendwo rum oder verkaufen ihre ganze Geschichte, weil das ist dann der Weg raus. Es ist die Bild-Zeitung, es ist RTL, es sind die Boulevardmedien, durch die man versucht, sich dann zu retten, was ja eigentlich das Geile ist, weil jahrelang wurde dagegen ja gewettert, dass man nicht so ist, dass man keiner ist, der sich verkauft, dass man keiner ist, der damit was zu tun haben will, und dann sitzen die da alle, weil sie genau wissen, scheiße, da waren irgendwie Gangster, die wollen 50% von allem, was ich eingenommen habe. Und da kann man ja auch Mitleid haben, aber ein bisschen Schadenfreude kann man da auch haben, wenn man denkt, Alter, ihr habt jahrelang euch mit solchen Typen blicken lassen, ihr habt jahrelang abgeklatscht, wahrscheinlich auch mit denen vielleicht die ein oder andere Shisha-Pfeife geraucht und dann gesagt, Alter, komm, wir arbeiten jetzt zusammen, und fandet das auch geil, euch in diesem Umfeld zu bewegen. Aber irgendwann hat man Kinder, irgendwann wird man älter, irgendwann merkt man, scheiße, ich will ja doch irgendwie eine Familie gründen. Es gibt ja doch noch ein anderes Leben. Und wie geil in diesem Bericht gerade erwähnt wurde, was ich ja auch immer so witzig witzig finde. Weder Flair noch Bushido noch, glaube ich, irgendeiner von diesen ganzen Berliner Rapper kommt wirklich aus dem Ghetto, sondern das ist der Einzige, der, glaube ich, Sido kommt aus dem Märkischen Viertel. Der hat ja auch meinen Blog und so gesungen. Aber die meisten kommen halt irgendwie aus Zehlendorf oder so. Und ich als jemand, der seit 20 Jahren in Berlin wohnt, kann ich sagen, Zehlendorf ist so, da willst du nicht mehr tot über den Gartenzaun hängen. Das ist wirklich so richtig vor Ort bürgerlich. Und sobald die Kohle haben, treibt es die auch alle wieder dahin. Aber die Videos werden natürlich alle in Tempelhof gedreht oder so, um zu zeigen, dass man da irgendwie abgeklatscht, dann werden da 30 Freunde eingeladen, die alle in den Videos, die da früher immer rumgetanzt haben bei Bushido, das sind jetzt die, die Bushido bedrohen und das Geld haben wollen. Dann wurde nochmal mit den Hells Angels und mit denen und dann hier abgeklatscht und so.
Aber lass uns mal ein bisschen konstruktiv, aber nicht immer an andere denken, sondern auch mal an uns endlich mal. Weil wir könnten ja natürlich, wenn wir nach dem Sommer wiederkommen, auch nochmal, also warum haben wir zum Beispiel nicht eine eigene Schutztruppe? Aber warum haben wir nicht einen Deal mit den Hells Angels?
Weil wir beide sehr stark sind, wir brauchen
das. Naja, das ist ja sowieso, aber natürlich wäre das cool, wenn wir irgendwie den Bandido-Podcast, die Bandidos präsentieren, Bandido-Chapter Duisburg.
Die Bandidos präsentieren fest und flauschig, meinst du?
Ja.
Die Bandidos gibt's, glaube ich, nicht mehr.
Ja, oder Hells Angels, Chapter Zehlendorf, oder Hells Angels.
Wie ist nochmal die dritten?
Bandidos, Los Vojos, Salitos. Salitos ist nicht dieser, liebe Grüße hier nach Paderborn, wo der Mann immer mit dem, weißt du, der, mit dem Rücken, der uns schon mehrmals gefeatured hat in Insta-Stories. Ist das nicht auch
so? Ach, es ist so, ich würde so gerne mit dir, weil du guckst ja auch ab und zu Reels an auf Instagram oder auf TikTok. Das Problem ist, sobald man hier darüber redet, dass man diese Leute gesehen hat, nehmen die das auf, um dann in ihrer Community, guck mal, Schulz und Böhmermann haben um uns geredet, ich finde das gar nicht geil. Und was die gesagt
oder
haben.
Das ja, oder ich stehe da drüber, ich habe Humor.
Ich habe Humor, ich stehe da drüber. Deswegen kann man das alles so schwer hier besprechen.
Ist doch manchmal ein bisschen schade. Ja, es ist eigentlich der größte Spaß. Vielleicht muss man es namenlos lassen. Ich finde auch mega geil, dass Mehmet Göker wieder Gas gibt. Den habe ich ja jahrelang verfolgt, dann ist er mal kurz weg gewesen. Der ist, glaube ich, nicht mehr im Pyramiden-Game. Er macht jetzt Schneeball.
Ja.
Aus Schneebällen eine Pyramide gebaut.
Wem ich aber gut fände, der diese ganze Pyramidenscheiße in seinen Videos, Levi, kennst du den? Levi Panel oder wie er heißt, diesen Typen? Den finde ich sehr gut. So ein junger Typ, der sehr, sehr schnell redet. Der hat der hat sich angelegt mit diesen ganzen Schneeballsystemleuten.
Sollen wir die jungen Leute machen? Komm, lass uns mal.
Wollte ich auch gerade sagen, er macht das, der redet wahnsinnig schnell, ist mir wahnsinnig sympathisch. Keine Zeit. Und das ist nämlich auch das Geile. Ich glaube, die ganz neue Generation an Instagrammern, die bauen sich kein scheiß Studio mehr auf, sondern die labern in die Kamera, weil die geile Stories zu erzählen haben und müssen nicht dazu hier noch und da noch. Und ich, Jan, habe für mich entschieden, wenn ich nochmal Twitch live mache, ich habe weißt du, woran es liegt, warum ich noch nicht live auf Twitch bin?
Weil du noch keine LED-Lampe am Hintergrund hast.
Weil ich noch keine LED im Hintergrund hatte und noch nicht wusste, wie mein Studio aussehen soll. Aber diese ganz neue Generation an jungen Instagram-YouTube-Leuten, die da irgendwie Sachen machen, die machen das gar nicht mehr. Die wissen nämlich, es kommt auf den Inhalt an und nicht darum, dass du hin noch irgendwie 20 Koi-Karpfen in so einem Aquarium hast schwimmen lassen, um zu sagen, dass du Geld hast oder ähnliches oder mit einem gelben Lamborghini durch die Gegend fährst, sondern die erzählen geile Stories. Ich glaube jedenfalls, dass das die neue Richtung ist. Aber wer bin ich? Ich bin ein 50-jähriger alter Metal-Fan, der hier im Podcast machen darf und einfach nur Sachen beobachtet.
Wir wissen es nicht. Lass uns mal ein bisschen auf unseren Urlaub schauen. Wir haben am Sonntag die letzte Sendung.
Du findest mich wieder 8 Wochen auf Bali. Ich bin von Crow eingeladen worden auf sein Haus und wir machen dann wieder, weil er war ja auf meinem Hausboot damals und deswegen.
Hat er da gebrainstormt in dem Studio ein bisschen die kreative Energie fließen lassen und für ein Album zusammen irgendwie.
Das ist überhaupt eine der besten Geschichten in der Geschichte meines Hausboots, dass mich Leute angesprochen hatten damals, dass die Aftershow-Party von Crow auf meinem Hausboot stattfinden sollte. Was sich rausgestellt hat, dass es alles nur Luftpumpen waren, die gar nicht richtig eng waren mit Crow in seinem Management und der nie geplant hatte, auf mein Hausboot zu kommen und ich am Ende mit 30 anderen verfeierten Leuten auf meinem Hausboot saß und gedacht habe, Alter, der kommt doch nie im Leben, was will der bei euch hier und so. Und das war wirklich eine der...
Also haben Leute eine Party geschmissen unter dem Motto, das ist die Aftershow-Party von Crow, aber Crow wusste davon nicht Bescheid auf dem Hausboot?
So eine Art, Alter, es ist so witzig gewesen, Alter? Eigentlich. Ja, es ist eine so witzige Geschichte im Nachhinein, weil ich auch wirklich, ich war auch noch bei Crow auf dem Konzert, dann kam auch keiner. Es war so peinlich. Es war eine Sachen, wo ich gemerkt habe, vertraue den Leuten nicht mehr. Die meisten Leute in der Medienszene, die viel reden und irgendwie sagen hier und da, die haben eigentlich noch nicht so viel drauf, weil die was drauf haben, die reden nicht viel, sondern machen. Und dann saßen wir da und dann so, ja, Crow, er kommt gleich, das ist so witzig. Und mir war es sowieso scheißegal, ob Crow kommt oder nicht. Ich wollte nur, dass die Kohle haben. Ich habe natürlich kein Pfennig gesehen. Ich habe kein Pfennig Geld gesehen.
Die haben nicht bezahlt hinterher?
Nee, die haben nicht bezahlt und ich habe noch den Kühlschrank voll gemacht, habe noch das ganze Ding irgendwie gebraucht.
Und
und
was,
sowieso.
Und was hast du dann gemacht? Gerichtsvollzieher oder?
Nee, ich habe mich kurz gestritten mit denen und dann habe ich aber auch gedacht, will ich mich jetzt mit so Leuten, von denen du weißt, die haben sowieso keine Power oder irgendwas, die haben auch eh kein Geld oder sonst was, und die soll ich jetzt mit denen mich darum streiten, ob ich jetzt so was Geld kriege? Und da habe ich wirklich gedacht, über tote Boxer sprichst du nicht.
Das ist ja die allergeilste Geschichte. Jemand
hat
dir erzählt, dass die Aftershow-Party von Crow, aber hat dann einfach.
Also die hatten wohl Kontakt zum Management so ein bisschen, aber so Leute, die dann so, und es ging wirklich über Wochen so, ja, du musst hier, Crow kommt. Ich so, ja, dann, wann kommt er denn? Ja, er kommt so gegen 1-2 noch aufs Boot und so, ne? Aber ich glaube,
der lacht im Motel One, hat die Füße hochgelegt.
Der hat mit Bones wahrscheinlich schon irgendwie 3 Liter Lean gesoffen.
Glaube ich nicht. Der Flieger nach Bali ist gegen. Also du, Flieger nach Bali, ich habe überlegt, dass ich dieses Jahr auch mal ein bisschen, nachdem ich war lange nicht mehr da, auf die niederländischen Antillen wieder mal fliegen sollte ich. Auf die niederländischen Antillen. So Aruba und Curaçao ist, glaube ich, nicht niederländische Antillen, aber da so diese Richtung, das finde ich ganz schön. Schön weit weg, ganz exklusiv. Ich möchte gerne wie Dieter Bohlen in seinen Insta-Stories so ein Haus haben, was im Meer steht. Aber Malediven traue ich nicht.
Hat Dieter Bohlen ein Haus, was im Meer steht?
Nein, aber der ist immer in so Hotels, die so auf Stelzen im Wasser stehen, wo man immer denkt, ja, das ist ja schön für die Insta-Story, aber ist das wirklich plätschert, alles voller Mücken, morgens hast du ein Rochen im Bett und so, das ist alles, glaube ich, nicht wirklich geil.
Malediven, ne, ist auch so eine Sache, da denkt man, ach, einen Tag ist es geil, wahrscheinlich, und am zweiten Tag, wo du da bist, denkst, Alter, das ist hier langweilig, nur Influencer, nur Leute, die sich fotografieren, das Wasser ist geil, ja, die Inseln ist geil, aber ansonsten ist alles mega überteuert, was soll ich hier?
Ich möchte Urlaub machen in Gegenden, wo ich in der Ferne immer noch holländische Campingplatzbesucher morgens im Badezimmer dicke Gelbe ins Waschbecken rotzen höre. Oder wenn nachts irgendwie die Dorfdisco am Stadtrand ein bisschen zu laut ist und man sich nachts hin und her wälzt bei viel zu heiß und ohne Klimaanlage und Mücken und den Bass immer hört in der Ferne. Das ist so, das muss ich immer noch haben im Urlaub. Das kriege ich auf den Malediven leider nicht. Und dann denke, Alter, ich gehe da jetzt gleich rüber. Ich gehe da jetzt gleich rüber. Ich soll die Musik leiser machen. Nee, wir sind hier im Ausland. Wir sind hier nicht zu Hause. Nee, ich gehe da jetzt hin. Schatz, lass das mal nach, Schatz. Nee, ich gehe da jetzt hin. Ich sag dir, ich soll das leise machen. Guck mal, heute ist mitten in der Woche. Ja, aber es ist doch Ferien. Aber es ist mega laut.
Ich war mal auf Ibiza mit einer Freundin, das ist auch schon wieder fast 10 Jahre her, glaube ich, und habe dann gesagt, so, ich buche jetzt irgendein Hotel, was war ganz kurzfristig, habe mich richtig raufgeguckt beim Buchen, wir kommen da an und da war unten ein Swimmingpool und ein Resident-DJ, der bis 3 Uhr nachts aufgelegt
hat. Aber wo niemand mehr tanzt, nur so zwei
Es tanzt keiner mehr, genau. Es ist einfach nur mega laute Mucke, keiner kann schlafen und unten legt ein Typ auf und unterhält sich auch dabei und lässt so ein Band laufen und du denkst, Alter, wann geht die scheiß Mucke auf? Und das war das Hotel, wo ich dann 10 Tage Ibiza, da habe ich mit zwei, allerdings muss ich sagen, ich habe einen fantastischen Abend gehabt, als Sven Feth aufgelegt hat. Der hatte also seinen Kuckuckenclub
in Ibiza.
Der echte Sven Feth. Das war richtig gut.
Auch alleine. Aber auch alleine. Ganz, in so einem weißen Anzug, aber ganz alleine. Niemand auf der Tanzfläche. Einfach nur aufgelegt.
Er hat Tee getrunken, war mega gut drauf, Sven Feth. Und nee, es war volle Hütte. Aber um 6:00 ist Feierabend da. Und dann musste man nach Hause. Und dann ist das am Arsch der Heide gewesen. Mein Hotel war natürlich auf der anderen Seite der Insel. Und dann stehen da so, morgens so Spanier mit ihren Privatautos. Und für 200 Euro fahren die dich dann 10 Minuten oder so. Da kannst du richtig Geld machen. Ich glaube, ich habe einen Huni bezahlt auch oder so ähnliches. Weil ich auch einfach nur noch weg wollte. Ich hatte auch einfach die Schnauze voll dann irgendwann. Nach 6 Stunden Techno habe ich gesagt, ich will jetzt einfach nach Hause. Und zu Hause war dann auch zum Glück der Resident-DJ gerade vorbei. Und das war das Hotel, in dem ich Johannes B. Kerner morgens am Frühstückstisch getroffen habe. Also ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und das war die Phase, wo er...
Ich möchte mich jetzt von letzter Nacht. Und das ist echt Kerner.
Ich dachte, Alter, was... Und dann war Johannes B. Kerner, das war die Phase, wo er, glaube ich, mit der Studentin...
Ey, da muss ich auch noch mal kurz... Weißt du noch, die Zugfahrt nach Lauenbrück, wo der Intercity für mich angehalten hat, weil ich falsch eingestiegen bin, weil ich gesagt habe, ich habe einen
Intercity. Tausend Leute waren auf mich
in Lauenbrück.
Da habe ich einen schönen Einspieler gemacht, den muss ich mal wieder raussuchen.
Ja, also ich habe mal, die Älteren werden es wissen, ich musste mal einen ICE, dankenswerterweise hat ein ICE angehalten für mich, weil ich gedacht habe, dass er nach Bremen fährt, aber der fuhr von Hamburg durch bis nach Essen, was eine völlig irrsinnige Strecke ist. Auf jeden Fall fiel mir dann irgendwann nach Corona oder in Corona ein, dass im Zug mit mir im selben Abteil saß Johannes B. Kerner und die berühmte, inzwischen komplett durchgedrehte Politikwissenschaftlerin und irgendwie Verschwörungs Schwurblerin, Ulrike Guerreau, die irgendwie in wirklich hart abgedreht war und damals schon so ein bisschen noch so eine lustige, exzentrische Professorin war und dann wirklich, da ging es richtig schwer bergab. Und das war in diesem Zug, also dieser Zug hat uns alle transportiert und alle mussten anhalten, damit ich da aussteigen konnte. Die saß wirklich neben mir dabei. Und ja, ich kannte die auch vorher nicht.
Das war auch der Moment, wo du ein bisschen größenwahnsinnig geworden bist, dass der ICE für dich hält. Das hat lange gedauert, um mich dafür diesen Film wieder runterzubringen.
Wieso? Also ich war wirklich aufgelöst das wäre richtig peinlich gewesen, Alter. Das war nämlich ein ganz schöner Abend danach. Weserkurier, ganz toll moderiert und ganz irgendwie nett auf einem Schiff, auf einem Pannekuchenschiff an der Schlachte, haben wir da irgendwie einen schönen Abend gehabt. Das war wirklich, wäre blöd gewesen, wenn ich dann in Essen ausgestiegen wäre und hätte zu spät kommen müssen oder so. Oder kann man einen Helikopter bestellen, der mich dann dahin bringt? Hätte ich fertig gemacht.
Ich habe mal ganz kurz eine ganz andere Frage, bevor ich es vergesse. Ja.
Soll ich schon die Absparmelodie, weil wir sind schon am Ende der Sendung eigentlich, oder noch nicht?
Doch, kannst du gerne machen. Fängt langweilig an, aber gestern Abend mache ich den Kühlschrank nochmal auf, vom Schlafen gehen, und erblicke tatsächlich, irgendeiner aus dem Bekannten- oder Familienbekanntenkreis hat Erdbeeren gekauft.
Oh.
Da war da eine ganze Schale Erdbeeren. Mm. Und ich habe einfach noch so eine in den Mund genommen. Und kennst du das, wenn du die perfekte Erdbeere oder die perfekte Orange ist, also generell Obst,
ja,
die so perfekt schmeckt, wo du denkst, Alter, so hat eine Erdbeere zu schmecken, weil Erdbeeren sind ja oft Vertrauenssachen. Oft hast du Pech und dann ist sie schon überreift oder sonst was. Manchmal kauft man die auch zu früh. Aber
oder wässrig oder sowas.
Aber wenn du die perfekte Erdbeere schmeckt so gut. Und ich habe wirklich dann in der Küche gestanden und habe gedacht, Alter, schmeckt diese Erdbeere gut. Ist die perfekt? Ist die schön? Und hab die gegessen. Und dann, jetzt kommt meine Frage, mir fällt es nicht ein. Ich sitze seit gestern Abend mit folgendem Gedanken. Ich habe einen Film gesehen, Anfang der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre im Kino. Ich weiß nur noch, in dem Film ging es um einen Flugzeugabsturz. Und in dem Film, ich weiß nicht mehr, wer mitspielt. Ich bin mir unsicher, ob es Jeff Daniels ist, der Schauspieler. In dem Film gibt es folgenden Satz. Wenn du an einem warmen Sommertag eine Erdbeere isst und dabei in einen blauen Himmel guckst, gibt es eine chemische Reaktion wohl oder sowas. Und du hast den Geschmack von Erde im Mund. Ich habe das dann zu Hause ausprobiert, hat bei mir nicht geklappt, aber in diesem Film ist das der Claim, also das wird öfter mal gesagt. Und ich überlege, welcher Film das nochmal ist. Und ich frage jetzt die Community, alle Filmnerds, welcher Film ist das, in dem jemand aus dem Flugzeug, also ich glaube ein Flugzeugabsturz oder ähnliches, und dann das Leben nochmal neu leben will und irgendwann kommt diese Szene, wo er sagt, wenn man in eine Erdbeere beißt und in einen blauen Himmel guckt, schmeckt die Erdbeere nach Erde. Man schmeckt den Geschmack von Erde. Ja. Ich habe das mit 10 Erdbeeren ausprobiert, hat nicht geklappt, aber dieser Satz ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, aber ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern. Und wenn es einer schafft, mir zu helfen,
bei Instagram,
vielleicht war es Jeff Bridges, der mitgeschrieben, ich weiß es nicht mehr genau.
Mir fällt es leider auch nicht ein. Meldet euch bei Olli bei Instagram oder per E-Mail.
Das lässt mich nicht los jetzt, das lässt mich los.
Kann ich bitte verstehen.
Erlöst mich.
Bei mir ist die Frucht, wo ich am glücklichsten bin, wenn sie den perfekten Geschmack hat. Gerade im Sommer, den ganzen Sommer über durch. Ich werde viele Momente mit dieser Frucht haben und auch Enttäuschungen in den nächsten Wochen. Es ist die Wassermelone. Weil man weiß bei Wassermelonen, anders als bei der Erdbeere, ehrlich gesagt, die man ja schon mal probieren kann. Und da weiß man, wenn die vom selben Feld kommen, dass sie gut schmecken und man weiß, wie die aussehen. Bei der Wassermelone ist es wie ein Überraschungsei. Du weißt nicht, ob es ein scheiß Puzzle ist oder ein Bausatz oder eine coole Figur zum Sammeln und Tauschen. Und bei einer Wassermelone, wenn die diese richtige Konsistenz hat, die richtige Süße hat, nicht zu mehlig ist, aber auch nicht zu glatt ist, das ist, und dann meistens aus dem Kühlschrank, ist für mich das größte Glück im Sommer. Ich hoffe, dass ich das ganz oft noch erleben werde in den nächsten Wochen. Und ich hoffe, ihr auch, wenn ihr Sommerurlaub macht. Wenn ihr jetzt schon Ferien habt, Nordrhein-Westfalen hat schon Ferien seit 2 Wochen. Ich glaube, Bayern sind die letzten, die haben jetzt haben am 28. Bremen ist auch schon längst. Dann habt schöne Ferien. Wir hören uns am Sonntag aber nochmal wieder zur großen Abschiedsshow. Und dann sind wir, das kann ich auch schon mal sagen, sind wir wieder da am Anfang September. Ich guck mal kurz das genaue Datum schnell rein.
Hört mal bitte nicht, wenn ihr uns vermisst, hört mal nicht die alten Folgen, sondern vermisst uns einfach
lieber
mal. Nee, genau. Wollte ich gerade sagen, weil es gibt dann immer Leute, die sagen, na, zum Glück gibt's ja noch 85.000 alte Folgen, die man hören kann. Ja, kann man hören, aber man braucht auch ab und zu mal einen Break im Leben, damit man dann wieder gemeinsam mit gesunder Frische, sag ich mal, im Ende August, oder wenn wir wieder da sind.
Wir sind wieder da.